SRF 1.
.30 Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Nach der Bombardierung des Spitals in Afghanistan durch die US-Armee, Médecins Sans Frontières verlangen eine internationale Untersuchung. Die Präsidentin der angerufenen Untersuchungskommission stellt sich diese Fragen.
Haben die Befehle zu bombardieren wirklich das Spital impliziert? War man sich bewusst, dass man in der Nähe eines Spitals bombardiert etc. etc.?
Wie prekär die Lage im fast vergessenen Konflikt in Afghanistan ist, erzählt unsere Korrespondentin Karin Wenger im Tagesgespräch. Wie Tschechien mit den Flüchtlingen umgehe, sei eine Schande und widerlich, kritisieren Nichtregierungsorganisationen.
It's a shame. It's disgusting. This is not the way the refugees should be treated.
Wer es nach Tschechien schaffe, lande hinter Gittern unter widrigsten Umständen. In Brasilien wird es für die Präsidentin eng. Ihr droht ein Amtsenthebungsverfahren wegen der Korruptionsvorwürfe. Und der Chemie-Nobelpreis geht an 3 Forscher für ihre Erkenntnisse, wie beschädigtes menschliches Erbgut wieder repariert werden kann. Mit Ivana Pribakovic. Der Bombenangriff der amerikanischen Luftwaffe auf ein Spital von Ärzte ohne Grenzen, MSF, in Afghanistan hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Mindestens 22 Menschen kamen bei dem Angriff in der Nacht zum Samstag ums Leben, 37 wurden verletzt. Jetzt verlangt MSF, dass eine internationale Ermittlungskommission, die Internationale Humanitäre Ermittlungskommission, den Fall untersucht. Denn
Today. We say enough. Even war has rules.
Auch im Krieg gelten Regeln. Das hat die MSF-Chefin Zhuang Liu heute gesagt. Die Kommission, die den Angriff für MSF untersuchen soll, gibt es seit 1991. Sie besteht aus gerade mal 15 Expertinnen und Experten. Präsidentin ist eine Schweizerin, die Ärztin Gisela Perren-Klingler. Sie fragte ich kurz vor der Sendung, was soll die Kommission genau untersuchen in Kundus?
Die Kommission sucht Tatsachen, also Facts, über das, was passiert ist, die Facts, die man im Terrain findet und dann selbstverständlich auch Gespräche mit Betroffenen. Wichtig ist im Kriegsrecht, dass man immer an die Proportionalität denkt. Proportional heißt, haben die Befehle zu bombardieren wirklich das Spital impliziert? War man sich bewusst, dass man in der Nähe eines Spitals bombardiert etc. etc.? Die Kommission befindet nicht über Verantwortlichkeit. Das wird den betroffenen Staaten dann in ihrem eigenen juristischen Prozess überlassen.
Jetzt ist es so, dass sie nicht automatisch aktiv werden können. Was braucht es denn, damit ihre Leute loslegen können?
Wir brauchen die Zustimmung der beiden betroffenen Staaten, das heißt der USA und Afghanistans. Ein kleines Problem ist, dass beide Staaten die Kommission nicht anerkannt hat, aber das spricht an sich nicht dagegen. Die Kommission kann auch mit Staaten zusammenarbeiten, die die Kommission nicht anerkannt haben.
Ihre Kommission wurde bis jetzt noch nie aktiv, seit es sie gibt, seit 1991. Weshalb eigentlich?
Ich denke, dass es genau damit zu tun hat, dass die Zustimmung der betroffenen Staaten die Voraussetzung ist, dass die Kommission aktiv werden kann. Wenn man keine Zustimmung hat, macht man das unter Lebensgefahr auf der einen Seite und man hat keine Möglichkeit, alle Betroffenen, die es vor Ort gibt, zu interviewen oder auch nur schon die Tatsachen zu untersuchen.
Zum Schluss noch Ihre Einschätzung. Wie groß, denken Sie, ist die Chance, dass Sie diese Möglichkeit oder Gelegenheit bekommen?
Wissen Sie, ich bin erstens eine Optimistin und zweitens eine Realistin. Jede Untersuchungskommission wird am Ende publik. Und vielleicht schon nur der Fakt, dass eine Arbeit nicht sofort publik wird, weil wir vertraulich sein müssen. Das heißt, dass die Staaten, die betroffen sind, auch Zeit haben, sich quasi nach den Facts, die wir gefunden haben, zu richten und eigene Untersuchungen bereits weiterzuführen. Das könnte eine Chance sein, dass wir auch für eine solche Untersuchung angefragt werden.
Sagt die Präsidentin der angerufenen Untersuchungskommission Gisela Perren-Klingler im Rendezvous. Und damit zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Bettina Studer.
Im Nordwesten Syriens, nahe der Stadt Hama, haben die Regierungstruppen eine Bodenoffensive begonnen gegen die Rebellen. Sie würden dabei durch die russische Luftwaffe unterstützt, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, die den Rebellen nahesteht. Die Kämpfe seien die heftigsten seit Monaten. Der Nobelpreis für Chemie geht dieses Jahr an den Schweden Thomas Lindahl, den US-Amerikaner Paul Modrich und den Türken Aziz Sanca. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die drei Forscher erhalten den Preis für ihre Arbeiten betreffend der Reparatur von genetischem Erbgut, der DNA. Ihre Ergebnisse können wichtige Hinweise liefern für die Behandlung von Krebs, erklärte die Akademie. In Brasilien wird gegen Präsidentin Dilma Rousseff ermittelt wegen Verdachts auf Korruption. Das hat der oberste Wahlgerichtshof entschieden. Rousseff wird vorgeworfen, ihren Wahlkampf mit illegalen Spenden des Energiekonzerns Petrobras finanziert zu haben. Rousseff habe auch Geld von staatlichen Finanzgruppen genutzt, um Sozialprogramme für Arme zu finanzieren. Das ist in Brasilien illegal. In Jerusalem ist es erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Gemäß Angaben der israelischen Polizei griff eine Palästinenserin einen Israeli mit einem Messer an. Dieser habe darauf zu seiner Waffe gegriffen und die Frau mit mehreren Schüssen schwer verletzt. Er selber wurde leicht verletzt. In den letzten Tagen waren 4 Israelis und 2 Palästinenser bei Anschlägen ums Leben gekommen. Die UBS hat ihren Chefökonomen verloren. Andreas Höfert ist in den USA gestorben. Die Großbank bestätigt einen entsprechenden Bericht der Neuen Zürcher Zeitung. Der 48-Jährige war Chefökonom der Vermögensverwaltung und Anlagechef der Region Europa. Höfert war seit 1999 für die UBS tätig. Seit 3 Jahren lebte er in New York. Das Projekt EasyVote will junge Erwachsene zum Wählen motivieren mit einem nationalen Jugendwahltag. Dieser findet morgen in 8 Schweizer Städten statt, unter anderem in Bern, Zürich, Lausanne und Lugano. Dort können sich Jugendliche beraten lassen, wie man richtig wählt, wie EasyVote mitteilt. Die Wahlkuverts für die nationalen Wahlen am 18. Oktober könnten aber auch schon ausgefüllt mitgebracht werden. Im kommenden Februar stimmt das Volk über 4 eidgenössische Vorlagen ab. Das hat der Bundesrat entschieden. Es sind dies die Durchsetzungsinitiative, der Bau einer zweiten Gotthardröhre, die Spekulationsstopp-Initiative und die Initiative gegen die Heiratsstrafe. Mit der Durchsetzungsinitiative will die SVP, dass die Ausschaffungsinitiative buchstabengetreu umgesetzt wird. Bei der zweiten Gotthardröhre kann das Volk entscheiden, ob ein zweiter Tunnel gebaut werden soll. Mit der Spekulationsstopp-Initiative wollen die Initianten, dass nicht mehr mit Nahrungsmitteln spekuliert wird. Und die CVP fordert in der Initiative gegen die Heiratsstrafe, dass die Ehe gegenüber anderen Lebensformen nicht benachteiligt wird. Das Wetter in den Bergen und im Osten gibt es noch Schauer, sonst ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Morgen ist es mehrheitlich trocken und zeitweise sonnig. Die Temperatur steigt heute und morgen auf 16 Grad. Im Süden ist es heute mit Nordföhn ziemlich sonnig und 22 Grad warm. Am Abend sind Schauer möglich. Morgen ist es nur noch teilweise sonnig bei 19 Grad.
Es gibt ein Land, in dem werden fast alle Flüchtlinge eingesperrt. Für ihre Angehörigen verschwinden sie spurlos, weil die Polizei sie daran hindert, mit ihnen zu telefonieren. Sie haben Hunger, werden krank, können kaum auf die Toilette. Sie verbringen Monate hinter Gittern und müssen für den Aufenthalt auch noch bezahlen. Dieses Land befindet sich in Europa. Wir sprechen von Tschechien. Im medialen Schatten Ungarns erlaubt sich das Land eine diskrete, harte und wirksame Politik der Abschreckung. Urs Bruderer.
Manche Leute sagen, in Tschechien kämen alle Flüchtlinge und Migranten ins Gefängnis. Das ist nicht wahr. Die sogenannten Haftzentren sind schlimmer als Gefängnisse.
It's a shame. It's disgusting. This is not the way the refugees should be treated in Europe.
Eine Schande sei es und widerlich, wie die tschechischen Behörden Flüchtlinge behandelten, sagt Martin Rozumek. Er ist Direktor der Nichtregierungsorganisation OPU, die Flüchtlingen hilft. Er kann die Häftlinge besuchen.
We as lawyers are only allowed to counsel the people through a window.
Aber als Anwalt darf er sie nur unter Polizeiüberwachung und durch ein Fenster sprechen. Doch freiwillige Helfer von OPU haben Zugang zu den Räumlichkeiten der Häftlinge. Ihre Berichte decken sich mit dem, was Rozumek von den Häftlingen selber hört.
They saw that the kids were without shoes, in very bad clothes. They were persuaded that the children there were hungry.
Sie sahen Kinder ohne Schuhe, in schlechten Kleidern und sie waren sicher, dass die Kinder Hunger hatten. Die Menschen schlafen in Turnhallen auf Isomatten und können nur in Polizeibegleitung auf eine der wenigen Toiletten. Eine Salmonellenepidemie soll ausgebrochen sein. Die Leute wissen nicht, warum und wie lange sie eingesperrt sind. Es fehlt an Dolmetschern und an Rechtsberatung. Solche Haftbedingungen seien illegal, sagt Rozumek.
I think it's in breach of the prohibition of torture, inhuman and degrading treatment.
Das Verbot von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe der Europäischen Menschenrechtskonvention sei verletzt, so der Anwalt. Laut einer amtlichen Statistik sitzen in Tschechien derzeit über 700 Migranten in sogenannten Haftzentren, darunter 109 Kinder und 51 Jugendliche. Es sind vor allem Leute aus Syrien, Irak und Afghanistan. Laut übereinstimmenden Berichten durchsuchen schwer bewaffnete Polizisten die Züge nach Deutschland und führen alle Menschen ohne gültiges Visum auf die Polizeistation ab. Dort müssen sie sich nackt ausziehen, sagt Rozumek.
They are often naked because the police make very.
Denn die Polizisten wollen all ihre Habseligkeiten finden. Die Polizei konfisziert Geld und Telefone. Viele Menschen können deshalb ihre Angehörigen nicht darüber informieren, dass sie in Tschechien in Haft genommen wurden. Die tschechische Regierung argumentiert, sie nehme nur illegal Einreisende in Haft, nicht aber mögliche Flüchtlinge, die einen Asylantrag stellten.
This is a lie, because they cannot apply for asylum if they have their fingerprints.
Das sei eine Lüge, sagt Rozumek. Die meisten Leute könnten in Tschechien keinen Asylantrag stellen, weil sie sich schon in Ungarn als Asylbewerber registrieren ließen. Und die wenigen anderen würden lediglich schriftlich und auf Tschechisch über die Möglichkeit informiert, einen Asylantrag zu stellen. Für den Anwalt verletzt Tschechien seine völkerrechtlichen Pflichten. Vor tschechischen Gerichten war seine Organisation OPU mit Klagen mehrmals erfolgreich. Doch die Behörden lassen die zu Unrecht Inhaftierten nicht frei, sondern ziehen die Fälle weiter und suchen neue rechtliche Grundlagen für die Inhaftnahme. Den Interviewanfragen von Radio SRF wich man beim zuständigen Innenministerium eine Woche lang aus. OPU-Direktor Martin Rozumek sagt, völkerrechtliche Bedenken seien Innenminister Milan Chovanec und dessen Asyldirektor egal.
They are even proud of being that restrictive, because they think it works, because nobody is coming, basically nobody to the Czech Republic.
Die sind sogar stolz, weil ihre Politik der Abschreckung funktioniert. Tatsächlich kursieren Karten unter den Flüchtlingen und da ist Tschechien als Zone markiert, die man unbedingt meiden soll. Nach einigen Monaten lassen die Behörden die meisten Häftlinge laufen. Ihre Habseligkeiten erhalten sie dann zurück, das Geld aber nur zum Teil. Tschechien verrechnet ihnen auch noch die Kosten für den Aufenthalt im Haftzentrum. 244 Kronen pro Tag. Für diese Summe könnte sich eine vierköpfige Familie sogar im teuren Prag eine großzügige Wohnung leisten.
Urs Bruder, Rendezvous ist 17 Minuten vor 1 und mit diesen Themen geht es weiter. Der Korruptionsstrudel in Brasilien reißt die Präsidentin Rousseff mit in die Tiefe. Denn nun ermittelt die Justiz auch gegen sie selbst. In der Ostukraine werden die Wahlen verschoben. Die kleine Meldung lässt große Hoffnungen keimen auf Frieden in der Ukraine. Ihre Erkenntnisse lassen Krebskranke und HIV-Infizierte hoffen. Die drei neuen Chemie-Nobelpreisträger und die Perspektiven, die sie der Medizin eröffnen. Und die vergessene Hölle Afghanistans. Warum seit 35 Jahren Menschen aus Afghanistan flüchten, auch jetzt eben wieder und jetzt nach Europa kommen. Der Bericht und das Tagesgespräch. Es ist eine Premiere in Brasilien. Erstmals wird gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt ermittelt wegen Korruption. Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff soll ihren Wahlkampf illegal mit Spenden von Zulieferern des Energiekonzerns Petrobras finanziert haben. Das wirft ihr die Opposition vor. Ulrich Achermann, der Petrobras-Skandal erschüttert Brasilien seit einem Jahr. Bisher sah die Justitia keinen ausreichenden Verdacht, um das Verhalten der Präsidentin zu prüfen. Jetzt aber plötzlich schon. Warum eigentlich?
Ja, es hat ein ganz langes Gerangel darüber gegeben, ob eine Untersuchung gegen Rousseff zu rechtfertigen sei, wenn der Präsidentin, wie das bis heute der Fall ist, kein persönliches Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Zuletzt hat sich dann aber die Ansicht durchgesetzt, dass ein mit Korruptionsgeldern finanzierter Wahlsieg etwas so Schwerwiegendes sei, dass eine Untersuchung gerechtfertigt sei.
Das ist ein schöner Klingelton bei Ihnen. Ich hoffe, der wiederholt sich nicht. Rousseff soll nicht nur ihren Wahlkampf illegal finanziert haben, sondern auch Geld illegal abgezweigt haben, um Sozialprogramme für die Armen zu finanzieren. Bringt ihr dieser Vorwurf eventuell auch Sympathien ein?
Also wenn man die Umfragewerte der Präsidentin anschaut, so zeigen sich da eher Antipathien als Sympathien. Konkret wird Dilma Rousseff gerade noch von rund 8% aller Bürger unterstützt. Das, was Sie da ansprechen, ist übrigens Gegenstand von Untersuchungen des Rechnungshofes. Und je nachdem könnten diese Untersuchungen die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Rousseff bilden.
Sie sagen es, die Präsidentin hat massiv an Unterstützung in der Bevölkerung verloren. Ihre Umfragewerte sind im Keller. Genügt jetzt das grüne Licht für die Untersuchung gegen sie, dass sie zurücktreten muss?
Dilma Rousseff wiederholt ständig, sie werde unter gar keinen Umständen zurücktreten. Vielleicht nimmt ihr die Wahlaufsicht diese Entscheidung auch ab, denn je nachdem, was bei der Untersuchung über die Wahlkampffinanzierung herauskommt, könnte diese Behörde Rousseff und ihren Vize absetzen und die Wahl für ungültig erklären.
Vielen Dank für die Einschätzungen, Ulrich Achermann. Auf den ersten Blick scheint die Meldung keine große Bedeutung zu haben. Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine sind bereit, ihre Lokalwahlen erst im kommenden Jahr durchzuführen, statt noch in diesem Jahr, wie ursprünglich angekündigt. Doch für den umkämpften Landstrich an der Grenze zu Russland bedeutet die Meldung viel. Sie könnte ein erster Vorbote eines dauerhaften Friedens sein, meint Auslandredaktor David Nauer.
Die geplanten Regionalwahlen in den Separatistengebieten waren bisher eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu einer politischen Lösung. Sie hätten die Abspaltung von der Ukraine dauerhaft zementiert. Jetzt schlagen die Rebellenchefs einen anderen Weg ein. Die Wahlen sollen dereinst sogar nach ukrainischer Gesetzgebung stattfinden. Militärisch hat sich die Lage schon seit einiger Zeit beruhigt. Sowohl die Separatisten wie auch die ukrainische Armee halten sich weitgehend an den Waffenstillstand. Bereits gibt es Berichte von ersten Bewohnern, die in ihre Häuser entlang der Frontlinie zurückkehren. Auch die ukrainische Armeeführung tönt optimistisch. Monatelang hatte sie fast täglich verletzte und tote Soldaten gemeldet. In ihrem jüngsten Informationsbulletin heißt es, die Truppen würden erste Wiederaufbauprojekte in Angriff nehmen. Insbesondere Gas- und Stromleitungen würden repariert. Die Fortschritte sind möglich geworden, weil Russland Druck auf die Separatisten ausgeübt hat. Präsident Wladimir Putin hat vergangene Woche versprochen, seinen Einfluss auf die Aufständischen zu nutzen. Offenkundig hatte er Erfolg dabei. Überhaupt scheint Russland an einer Befriedung der Ostukraine interessiert. Die Aufmerksamkeit des Kreml gilt inzwischen ganz dem russischen Eingreifen in den Syrienkrieg. Auch aus den Nachrichten des russischen Staatsfernsehens ist die Ukraine-Krise fast ganz verschwunden. Berichtet wird stattdessen von der neuen Front in Syrien. Gefordert ist nun aber auch die ukrainische Regierung. Im Austausch für die Kooperationsbereitschaft der Separatisten muss Kiew den umstrittenen Gebieten einen Sonderstatus zugestehen. So sieht es der internationale Friedensplan vor. Der Donbass, wie die Region genannt wird, soll mehr Autonomie erhalten. Bisher tut sich Kiew schwer mit dieser Entscheidung. Nur mit Mühe hat Präsident Poroschenko ein entsprechendes Gesetz in erster Lesung durchs Parlament gebracht. Am Tag der Abstimmung gab es gewaltsame Proteste auf den Straßen der Hauptstadt. Und viele Beobachter bezweifeln, ob es bei der geplanten zweiten Lesung erneut eine Mehrheit gibt. Der Westen steht dabei mit in der Verantwortung. Deutschland und Frankreich sind enge Verbündete der ukrainischen Regierung. Sie müssen Druck machen, dass auch Kiew handreicht zu einem Kompromiss, damit der Frieden im Donbass wirklich dauerhaft wird.
In Krebszellen geschieht das zum Beispiel. Das Erbgut der Zelle wurde beschädigt, die Zelle gerät außer Rand und Band. Täglich aber wird in normalen Körperzellen Erbgut beschädigt, ohne dass dies für den Menschen gesundheitliche Folgen hat. Denn die Körperzellen besitzen eine Art Werkzeugkasten, um geschädigtes Erbgut wieder zu reparieren. Für ihre Forschung an diesem molekularen Werkzeugkasten wurden nun die drei Forscher Thomas Lindahl, Paul Modrich und Assis Sancher mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet. Thomas Häusler von der SRF-Wissenschaftsredaktion, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, diese Reparatur des Erbguts?
Fangen wir damit an, wie die Fehler überhaupt erst entstehen können. Das passiert zum Beispiel beim Sonnenbrand oder auch durch gewisse chemische Stoffe, wie sie zum Beispiel im Zigarettenrauch enthalten sind. Beim Sonnenbrand verändert das UV-Licht direkt chemische Verbindungen im Erbgut und das dann verändert die Information, die im Erbgut vorhanden ist. Die Zelle aber hat Reparaturteams von Eiweißen, die können diese Fehler erkennen und sie entfernen sie dann auch aus dem Erbgut. Dann entsteht eine Leerstelle und diese Leerstelle wird dann von diesem Reparaturteam wieder aufgefüllt und zwar mit der richtigen Information.
Und warum genau ist das wichtig, dass diese Zellen dieses Erbgut reparieren können?
Wenn die Zelle zum Beispiel solche UV-Schäden nicht reparieren könnte, so gäbe es viel, viel mehr Hautkrebs, als es das heute gibt. Jede Körperzelle hat eine Vielzahl von Kontrollen, die sie normalerweise daran hindern, dass sie sich wild vermehrt, also einen Tumor bildet. Wenn nun aber Fehler im Erbgut entstehen, und das passiert tagtäglich in jeder Zelle dutzendfach, so können diese Kontrollen gestört oder sogar aufgehoben werden und dann entsteht eben Krebs. Es gibt auch Menschen, die haben eine angeborene Störung eines bestimmten Reparatursystems und diese Menschen, die sind sehr, sehr UV-empfindlich, die können fast nicht raus und sie bekommen leider auch häufig Hautkrebs. Das ist aber auch nur ein Grund, warum die Fehlerreparatur wichtig ist. Wenn biologische Zellen gar keine Fehlerreparatur hätten, so wäre das Leben in der Form, wie wir es kennen, eigentlich kaum möglich. Wie wichtig die Reparatur des Erbguts ist, das zeigt sich schon daran, dass jede Zelle gleich viele, viele solcher Werkzeugkästen besitzt.
Jetzt haben ja diese drei Forscher an diesem molekularen Werkzeugkasten Erkenntnisse bekommen. Inwieweit lassen sich aus ihrer Forschung auch zum Beispiel medizinische Therapien entwickeln, beispielsweise eben gegen Krebs?
Ja, bei Krebszellen sind die Reparaturmechanismen für das Erbgut immer in irgendeiner Form gestört. Das ist mit ein Grund, warum sie zu Krebszellen geworden sind und eben Amok laufen. Aber das macht sie eben auch gerade anfällig, weil dann ihr Erbgut eben auch viele Fehler anhäufen kann. Die teilen sich ja oft und dadurch entstehen dann viele Fehler, die dann eben nicht richtig repariert werden. Und das können die Forscher ausnutzen, sie versuchen das auszunutzen. Sie haben zum Beispiel ein Medikament entwickelt, das ein bestimmtes Reparatursystem in der Zelle stört. Und für bestimmte Krebsarten ist das dann so, dass diese Zelle dann überhaupt kein Reparatursystem mehr hat. Es werden dann ganz viele Fehler angehäuft und die Krebszellen sterben ab und dadurch geht der Krebs dann zurück oder verschwindet, wenn man Glück hat, sogar ganz.
Eine Hoffnung also für die Medizin. Danke für die Erklärungen, Thomas Häusler von unserer Wissenschaftsredaktion. In die Schweiz flüchten zurzeit mehr Menschen aus Afghanistan als aus Syrien. Was hierzulande viele verwundert, hat das UNO-Flüchtlingshilfswerk auf den Plan gerufen. Das UNHCR warnt, man habe die prekäre Situation in Afghanistan vergessen. Nach 35 Jahren Konflikten leben Afghanen in 70 verschiedenen Ländern verstreut. Im Land selbst sind die Taliban zwar 2001 von der Macht vertrieben worden, die internationale Gemeinschaft hat seither Milliarden von Dollars ins Land investiert. Trotzdem sehen viele keine Zukunft für sich oder ihre Kinder in Afghanistan. Karin Wenger berichtet.
Geht nicht weg, bleibt hier. Sonst kommt ihr vielleicht an einen Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Das ist die Botschaft, die das afghanische Ministerium für Flüchtlinge und Rückführungen seit Wochen über Twitter und Facebook verbreitet. Doch an vielen Afghanen prallt diese Botschaft ab. Seine Familie dränge ihn, das Land zu verlassen, sagt ein junger Mann aus der Provinz Nangarhar. Dort an der Grenze zu Pakistan gab es in den vergangenen Monaten heftige Machtkämpfe zwischen den Taliban und Vertretern der Terrorgruppe Islamischer Staat, IS.
You know, my family is forcing me to go outside of the country and, you know, get rid of the situation. From last couple of 10, 15 years we are suffering from Taliban.
Jahrelang haben wir unter den Taliban gelitten. Jetzt bereiten uns die Kämpfer des Islamischen Staates Kopfschmerzen. Deshalb legen viele Familien Geld zusammen, damit sie mindestens für ein Familienmitglied die Schmuggler bezahlen können. Vor allem für Leute wie mich, die mit den amerikanischen Truppen gearbeitet haben, ist es extrem gefährlich, im Land zu bleiben. Seit dem Abzug der meisten NATO-Truppen im vergangenen Jahr hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan dramatisch verschlechtert. In vielen Provinzen haben die Taliban heute das Sagen. In Nangarhar haben Kämpfer des IS, die aus den pakistanischen Grenzgebieten eingesickert sind, die Taliban inzwischen weitgehend besiegt. Jetzt kämpfe der IS in der Provinz mit größter Brutalität gegen die Regierungstruppen. Die Zivilisten seien gefangen zwischen den Frontlinien, so der junge Mann, der in Nangarhar lebt und aus Angst lieber namenlos bleiben will.
They are in power and they are burning house. They capture two posts and they cut their heads.
Der IS ist hier an der Macht. Die Kämpfer verbrennen Häuser, köpfen Grenzpolizisten und Soldaten und terrorisieren die lokale Bevölkerung. Wer kann, flieht vom Land in die Provinzhauptstadt Jalalabad oder geht weiter nach Kabul. Andere versuchen bis nach Europa zu kommen. 1 Million Menschen sind laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zurzeit innerhalb Afghanistans auf der Flucht. Vertrieben wegen Kämpfen, auf der Suche nach Schutz und Arbeit. Wer genügend Geld auftreiben kann, versucht das Land zu verlassen. Die schlechte Wirtschaftslage und die Gewalt im Land hätten in diesem Sommer dazu geführt, dass mehr als 100.000 Afghaninnen und Afghanen ihr Land Richtung Europa verlassen hätten, so Babar Baluch, der Sprecher des UNHCR für Zentraleuropa.
They come from all the corner. I mean, there have been families from Kunduz, people from Herat, Nangarhar, Kandahar, Kabul.
Sie kommen aus allen Ecken des Landes, aus Kunduz, Herat, Nangarhar, Kandahar und Kabul. Viele sind seit Jahren auf der Flucht. Im Bürgerkrieg und zur Zeit der Taliban-Herrschaft Ende der 90er Jahre flohen sie nach Pakistan oder in den Iran. Als die Taliban 2001 vertrieben wurden, kehrten Millionen zurück nach Afghanistan. Damals hatten sie große Hoffnungen, aber heute sieht die Situation düster aus. Viele Gebiete sind unsicher, die politische Lage ist kompliziert. Mindestens 2.500 Franken pro Person, meist aber mehr, zahlten Familien an Schmuggler. Die Reise dauert 1,5 bis 3 Monate und führt durch den Iran, die Türkei nach Europa. Die Menschen verkauften alles, um die Reise zu finanzieren, doch manchmal reiche selbst das nicht, so Baluch. Er hat mit vielen Flüchtlingen gesprochen, als sie in Budapest Zwischenhalt machten.
I met a family which had 2 female journalists among them. These were people, the 2 were actually working for a radio station in Kabul.
Ich traf eine Familie mit 2 Journalistinnen. Sie hatten in Kabul ein Radioprogramm, wurden dann aber von den Taliban bedroht und sind geflohen. Dann traf ich einzelne Kinder und Jugendliche, die sich zu Gruppen zusammengeschlossen hatten. Ihre Familien hatten kein Geld, um der ganzen Familie die Überfahrt zu zahlen. Sie versuchten mindestens 1 Kind vor der Gewalt zu retten und schickten es alleine los. Andere werden auf der Überfahrt zu Waisen, wie jener 6-jährige Junge, den UNHCR-Mitarbeiter Baluch getroffen hatte. Seine Eltern waren im Mittelmeer zwischen der Türkei und Griechenland ertrunken. Er versuche jetzt in Deutschland seinen Onkel zu finden. Lebensgeschichten, die von Horror, Trauma und Verlusten erzählten, sagt Baluch. Trotzdem.
Amazing in the way that these people who have been through so much, they're willing to take the risks because they see safety in Europe.
Wer bereits so viel durchgemacht hat wie viele Afghanen, der nimmt das Risiko der Überfahrt auf sich, weil in Europa Sicherheit wartet.
Karin Wenger und Karin Wenger hören wir gleich wieder. Unsere Korrespondentin erzählt gleich über die prekäre Lage in Afghanistan im Tagesgespräch auf Radio SRF 1 und 4. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Ärzte ohne Grenzen bezeichnet den US-Luftangriff auf ihr Spital im afghanischen Kundus als Angriff auf die Genfer Konventionen. Deshalb müsse er durch eine internationale humanitäre Kommission untersucht werden, fordert die Organisation. Der Nobelpreis für Chemie geht an drei Erbgutforscher, an den Schweden Thomas Lindahl, den US-Amerikaner Paul Modrich und den Türken Aziz Sancar. Ihre Arbeit könne wichtige Hinweise für die Behandlung von Krebs liefern, heißt es zur Begründung. Im Nordwesten Syriens, nahe der Stadt Hama, haben Regierungstruppen eine Bodenoffensive gegen die Rebellen begonnen. Unterstützt würden sie dabei von der russischen Luftwaffe, sagen Beobachter. Stan Wawrinka steht am ATP-Turnier in Tokio in den Viertelfinals. Er besiegt in der zweiten Runde den Japaner Tatsuma Ito mit 6:3, 2:6 und 6:4.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.